Thema Surf Lifestyle ist halt ein super präsentes Thema. Es gibt kaum eine Sportart, die so positiv konnotiert ist wie Surfen. Also wenn jemand das Wort Surfen hört, dann haben die meisten Leute dieses, okay, das ist ein hübsches Pärchen, die haben einen Bulli, da ist ein Surfbrett auf dem Dach, die fahren irgendwo an irgendeine Bucht, dann wird da morgens der Kofferraum aufgemacht, dann liegt man noch irgendwie drin, trinkt sein Käffchen, geht zum Surfen. Daraus ist dann gewachsen, dass wir im letzten Jahr angefangen haben, eine eigene Rapid-Surf-Serie zu machen, die O2 Surf Master.
Sagst du einfach so dahin, die O2 Surf Master.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness. Und heute würde ich sagen, mit einem ganz besonderen Kopf zu einem ganz besonderen Thema und das Ganze mitten im Winter. Hier in Hamburg haben wir seit Januar durchgängig Schnee, Winter, kalt und es laufen gerade die Olympischen Winterspiele und irgendwie schreien wir alle nach Sommersonne und nach Sommerfeeling und da habe ich mir nichts Besseres einfallen lassen können, als die Sommersportart überhaupt hier einfach mal in das Podcaststudio zu holen oder zumindest einen Vertreter dessen. Und was es damit auf sich hat und wie wir hier diese Podcast-Folge gestalten werden, das warten wir mal ab. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Markus Bunse, moin aus Hamburg.
Ja, hallo aus Düsseldorf. Ich freue mich auch sehr, da zu sein und ich glaube, dem tristen Alltagsgrau entfliehen, jetzt zuhören und ein bisschen in den Sommer eintauchen, ist doch genau das Richtige.
Denke ich nämlich auch, das habe ich mir so auch so gedacht, dass wir genau dafür ein bisschen Werbung machen sollten. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wen hast du da, Stefan? Wer ist Markus Bunse und was macht er überhaupt? Du bist Senior Sponsorship Manager bei Telefonica und zwar ist das vielen eher bekannt als O2 in Deutschland und hast also in deiner Vorgängerwelt, also vielleicht kannst du uns danach ein bisschen was erzählen, auch viele andere Stationen im Sportbusiness schon hinter dich gebracht und daher auch viele Aktivierungen schon durchgeführt. Und jetzt reden wir heute über eine Sportart. Ich habe es vorhin gesagt, wohl so eine schlechthin Sommersportart überhaupt. Wir reden über Surfen und über ein Masters, was ihr ins Leben gerufen habt. Und was es damit auf sich hat, das wollen wir heute alles mal durchleuchten. Und da freue ich mich riesig, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Aber jetzt geht's erst noch mal kurz um dich, lieber Markus. Sag du mir noch einmal ganz kurz, wer bist du eigentlich? Wie bist du in diese Rolle gekommen? Was hast du vorher gemacht? Warum weiß ich, dass du ganz viele Sponsorships schon begleitet hast? Also vielleicht magst du mal ein bisschen was über deinen Weg ins Sportbusiness erzählen.
Ja, sehr gerne. Also mein Weg ins Sportbusiness begann, jetzt muss ich selber lügen, ich glaube Oktober 2014 bis März 2015 im Zuge meines Sportmanagementstudiums in Leipzig hatte ich das Vergnügen, ein halbes Jahr bei Fissmann in Allendorf zu sitzen im Sportsponsoring und durfte da die Wintersaison, die ganzen Engagements begleiten und die Aktivierung und Incentivierung der Mitarbeiterinnen und Kundinnen. Und da war für mich klar, so dieses Thema Sponsoring, Sponsorships, Partnerships ist schon das, wo ich gerne mal hinwollen würde. Und habe dann nach meinem Studium, was ich 2016 dann beendet habe, hatte ich dann 2017 die Möglichkeit, bei der Warsteiner Brauerei anzufangen. War für mich ein Heimspiel, weil ich komme gebürtig aus dem Sauerland und da sind wir ja mit Brauereien ganz gut gesegnet. Und dann bei einer der größten mit anzufangen, das war schon cool. Habe da im Field Marketing gestartet für 1,5 Jahre, glaube ich. Und bin dann aus dem Field-Marketing-Bereich damals in den Bereich Sponsorships gewechselt und war da zuletzt dann verantwortlich für die Sportsponsorings der Warsteiner Gruppe, was dann nicht nur Warsteiner Brauerei ist, sondern auch die zugehörigen Brauereien Herforder, Paderborner, König Ludwig etc. etc. Genau, und seit Juli 2023 bin ich jetzt bei O2, bei Telefonica Deutschland und darf da das Thema Sport verantworten und du hast gerade gesagt, genau, es geht um Surfen. Wir haben einen Fokus auf den Surfsport gelegt. Zum einen, wir hatten eine Partnerschaft mit dem Sebastian Steutner aus dem Big Wave Surfen zu Beginn und sind jetzt noch als Naming Right Partner in der O2 Surf Town in München und haben noch die eine oder andere Rapid Surf Location, weil in Deutschland ist jetzt nicht so das bekannteste Land für den Surfsport. Wir sind dann doch sehr landlocked und genau, aber das Thema Rapid Surfen, stehende Wellen, künstliche Wellen, kommt halt immer mehr, weil es eine sehr, sehr gute Alternative zum Ozean ist und auch eine schnelle Alternative, die man zwischendurch nutzen kann. Genau, und da sind wir jetzt seit 2023 als Sponsor und Partner unterwegs.
Das sind jetzt so ein paar Begriffe und fachliche Informationen drin, die wir nochmal aufschlüsseln und aufdröseln müssen. Aber lass mal ganz kurz erst noch in deine Rolle da bei O2 ist, ich habe gerade gesagt, Senior Sponsorship Manager. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass oder weiß vielleicht eben nicht, was O2 alles macht im Sponsorship. Neben dem Surfen, welche anderen Board-Sponsorings oder aber auch andere Arten von Sponsorings begleitest du sonst noch oder begleitet ihr sonst noch?
Genau, wir bei O2 haben zwei Großthemenfelder. Das ist einmal der Bereich Music, Culture und einmal der Bereich Sport. Und ja, in dem Bereich Music sind wir schon länger, die letzten gut 6-7 Jahre. Der Bereich Sport ist jetzt vor gut 3 Jahren dazugekommen mit dem Thema Surfen. Und man hat schnell die Schwierigkeit als bekanntes Unternehmen, wenn man in einem Bereich einsteigt, sich schnell zu verrennen, weil Anfragen noch und nöcher reinkommen und man natürlich auch Begehrlichkeiten weckt, was ja super schön ist, dass die Leute das auf dem Schirm haben und kommen auf einen zu. Wir versuchen aber da wirklich einen Fokus zu setzen und zu fokussieren. Das heißt, wir sind im Sport gerade ausschließlich im Surfen, Wellenreiten, Rapid Surfen. Da gibt es nochmal den Unterschied, gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein. Und im Bereich Music ist es dann so, dass wir in Hamburg mit einem Musikstudio zusammenarbeiten, dann mit verschiedenen Artists zusammenarbeiten, um die Nachwuchsmusiker dieser Welt oder des Landes vor allen Dingen zu fördern und zu fordern und denen da eine Möglichkeit der Weiterentwicklung zu bieten.
Viele kennen euch vielleicht auch noch aus dem Fußball, aus der Premier League. Ich glaube, ihr wart langjähriger Sponsor da bei Arsenal, ne?
Ja, das ist richtig, aber nicht wir als O2 Deutschland, also als Telefonica Deutschland, sondern wir sind eine Tochter der Telefonica SA, die sitzt in Spanien. Deswegen, man verwechselt das ganz schnell. Die spanischen Kolleginnen und Kollegen haben ja auch das World Tour Radteam mit Movistar, da sind wir ja mit O2 als auf dem Ärmel. Die Liane Lipper zum Beispiel ist deutsche Meisterin im Straßenradsport, fährt für das Team Movistar. Da verwechselt man das schon mal ganz schnell.
Und gehört
das,
nicht zu eurem Sponsoring.
Das gehört, ist nicht zu unserem, gehört nicht zu unserem, genau, gehört nicht zu unserem Sponsoring, gehört zu den spanischen Kollegen. Und das, was du gerade angesprochen hattest, das liegt natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen in UK.
Ja. Und Rugby habe ich gesehen, seid ihr, glaube ich, auch noch. Also, das hat auch den Grund, weil in England oder UK generell da eine ganz andere Faszination auch noch für Rugby ist.
Genau. Ich glaube, eins der bekanntesten Sponsorships in Deutschland ist wahrscheinlich die O2 World in Hamburg und Berlin gewesen.
Ja. Stark. Gut, dann kommen wir nochmal zu dir. Was ist denn deine Sportart? Also, wo kommst du denn eigentlich her?
Alles so ein bisschen und nichts vernünftig. Nee, also ich, ganz klassisch, ich komme aus einem 550-Seelendorf und da gab es halt, also das klingt so ein bisschen, wir hatten ja nichts. Nein. Wir hatten vor allen Dingen Fußball und Fußball war zu meiner Zeit so vor gut 30 Jahren, war das halt auch noch das Thema. Also das muss man fairerweise auch sagen. Mittlerweile ist das doch ein bisschen breiter. Zu der Zeit gab es Fußball und Tennis in den Sportarten, die man als Jugendlicher, als Kind irgendwie anfing, was auch damit zu tun hatte, dass man vielleicht auch noch nicht ganz so mobil war und die Infrastruktur noch nicht so da war für andere Sportarten. Aber ansonsten, wie gesagt, ich komme aus dem Sauerland. Klar, der alpine Skisport, der nordische Skisport liegt einem nahe. Da hat man die Möglichkeit gehabt, damals reinzuschnuppern. Genau, und das ist, also jetzt aktuell Wintersport, ist das, was ich doch so am liebsten mache in seinen Facetten.
Jetzt höre ich da raus, aber nicht Surfen. Also im Wassersport habe ich dich jetzt anscheinend noch nicht verortet.
Genau, also da muss man dazu sagen, als ich an 2023 bei O2 angefangen habe, da war meine einzige Berührung mit dem Thema Wassersport ein zehntägiges Wasserlager am Scharmützelsee in Berlin, was ich absolvieren musste im Zuge meines Studiums. Und da gehörte zu den Sportarten Jolle, Katamaran und Windsurfen. Und wie sich das gehört, war in den ersten 3 Tagen, wo keiner Ahnung von dem Thema hatte, so viel Wind, dass wir das Segel gar nicht halten konnten. Und an den Prüfungstagen war dann so wenig Wind, dass gar nichts ging. Genau, das war das bis dahin meine einzige Verbindung oder auch Anknüpfungspunkt zum Wassersport. Aber natürlich, so wie sich das gehört, habe ich mir dann Anfang 2024 ein Herz gefasst, habe gesagt, ich kann ja hier nicht über Sachen sprechen, von denen ich so gar keine Ahnung habe. Und habe das Thema Surfen auch mal probiert. Und wir haben eine Partnerschaft hier in Langenfeld und auch in Rheinriff in Düsseldorf. Und bin dann doch jetzt schon das ein oder andere Mal auf der stehenden Welle gewesen. Und das Ganze klappt so gut und macht so viel Spaß, dass ich dann, so wie sich das gehört, für einen Mit-30er, man braucht erstmal Equipment, mir auch direkt dann Ende letzten Jahres noch ein Surfbrett zugelegt habe, um dann doch das ein oder andere Mal auf der stehenden Welle unterwegs zu sein.
Sehr schön, sehr schön. Das sind jetzt ja auch die kleinen feinen Unterschiede, die wir raushören. Dein Wassercamp, da braucht Wind für die Disziplin. Ihr braucht jetzt keinen Wind. Das ist ja ganz bewusst so gewählt. Deswegen können wir gleich mal zu den sportlichen Unterschieden da kommen. Magst du das einmal erklären? Was hat O2 denn getrieben, zu sagen, wir setzen auf das Thema Surfen und hier in dem Fall dann Wellenreiten oder Rapid Surf? Also vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären dann. Und was war die Ambition oder die Interessenlage von O2, da so drauf zu setzen, da ein eigenes Master-Event draus zu machen? Also
vielleicht als erstes der Unterschied zwischen dem klassischen Wellenreiten und dem Rapid Surfen. Beim Wellenreiten sprechen wir über laufende Wellen. Das heißt, das, was die meisten Leute auch aus dem Urlaub kennen. Ich liege irgendwo am Strand und dann mit einem sogenannten Bodyboard, wo es gar nicht darum geht, auf dem Brett zu stehen, sondern nur sich draufzulegen und so ein bisschen die Wellen abzufahren, bis hin zum Wellenreiten dann wirklich mit dem Surfbrett auf den Wellen zu surfen. Beim Rapid Surfen sprechen wir von stehenden Wellen. Diese stehenden Wellen entstehen, wenn ein fließendes Gewässer auf einen Widerstand trifft und dadurch baut sich dann eine Welle auf. Das heißt, anders als beim Wellenreiten kommt hier die Kraft der Welle nicht von hinten, sondern von vorne. Das heißt, die Strömung von vorne und auf dieser Welle, die dadurch entsteht, kann man dann dementsprechend hin und her surfen. Das ist meistens künstlich erstellt, aber es gibt es, also so halb künstlich ist es so ein bisschen, sollten die meisten wahrscheinlich mitgekriegt haben, seit Ende letzten Jahres gibt es da sehr, sehr große Debatten in der Landeshauptstadt von Bayern in München am Eisbach, der dieses Thema Rapid Surfen ja in Deutschland vor allen Dingen wirklich bekannt gemacht hat. Und da ist es halt so, dass man ein Flussbett hat. Und da jetzt gerade das Problem ist, dass dieser Widerstand, dieser Floater, der da unten eigentlich rein müsste oder der vorher durch die Natur gegeben war, durch Ablagerung, Gestein, Schlamm etc., der jetzt durch eine Bachauskehr verschwunden ist und dadurch die Welle halt nicht mehr entsteht. Und das sind so die zwei Arten von Wellen, die es da gibt. Für uns als Marke, warum surfen? Wir wollten in Deutschland ab den Anfang der 2020er Jahre, 21, 22, haben wir überlegt, okay, ein emotionalisierendes Thema der Marke neben dem Thema Musik und Kultur. Das gibt's da. Ja, da liegt Sport sehr nahe. Wenn man dann mal so ein bisschen reingeht, überlegt sich, was man damit an Sport machen kann, kommt es immer so ein bisschen darauf an, was will man damit erreichen. Wenn man Bekanntheit erreichen will, dann braucht man viel, viel Reichweite. Und ich glaube, die Telekommunikationsunternehmen in Deutschland haben vielleicht mit dem einen oder anderen ein Problem, aber bestimmt nicht mit Bekanntheit. Fußball, was ja vielleicht sehr naheliegend wäre für die meisten, ist durch die Wettbewerber in den national relevanten Vereinen besetzt, sodass man überlegen musste, was gibt es da noch? Jetzt war es zum einen so, dass das Thema Rapid Surfen, diese stehenden Wellen, dass es nach und nach immer mehr Locations gab. Also mittlerweile, wir sind Partner von Berlin, von dem Wellenwerk, wir sind Partner vom Rheinland in Düsseldorf, von Surf Langenfeld in Düsseldorf-Langenfeld. Dann gibt es noch in Nürnberg die Fuchslochwelle, es gibt in Osnabrück die Hasewelle im L&T-Kaufhaus. Also es gibt relativ viele Möglichkeiten, diesen Sport auszuüben, mit einer relativ geringen Zutrittsbarriere. Und zu der Zeit, wo wir darüber gesprochen haben, war klar, dass in München-Hallberg-Moos die Surftown kommen sollte. Dann haben wir Marktforschung gemacht und da ging es halt vor allen Dingen so aus, dass die Anzahl derer, die den Surfsport aktiv betreiben, in Deutschland noch relativ gering ist. Aber dieses ganze Thema, was diesen Surfsport umgibt, das Thema Surf-Lifestyle, ist halt ein super präsentes Thema. Es gibt kaum eine Sportart, die so positiv konnotiert ist wie Surfen. Also wenn jemand das Wort Surfen hört, dann haben die meisten Leute nichts Negatives, sondern nur dieses, okay, das ist ein hübsches Pärchen, die haben einen Bulli, da ist ein Surfbrett auf dem Dach, die fahren irgendwo an irgendeine Bucht, dann wird da morgens der Kofferraum aufgemacht, dann liegt man noch irgendwie drin, trinkt sein Käffchen, geht zum Surfen, hat einen coolen Tag, sitzt abends am Lager. Also es ist super, super positiv. Ja, genau. bei Pure Surfcamps, nein, also das ist super positiv besetzt, dieses Themenfeld. Und da gibt es auch nichts Negatives. Till Rudolph vom Kuckhausen-Podcast, vom Surf-Podcast, hat mal gesagt, Surfen ist die einzige Sportart, mit der sich jedes Produkt leichter verkaufen lässt, aber die sich selber nicht verkauft bekommt. Also wenn man ein Surfbrett irgendwo nebenstellt, verkauft sich das Produkt automatisch leichter. Das heißt also, es gibt ein super, super positives Gefühl.
Das gilt vor allem für die Gastronomie, die ja fast in diesen Hotspot überall mit Surfbrettern ihre Speisenkarten ausschreibt. Ne?
Genau. Und dann haben wir geguckt, okay, dieses Interesse für Surf Lifestyle ist super, super groß, weil jeder gerne in dieser Community bei diesen Surfer-Typen, dieses Hang Loose, dieses Mystische, was die so umgibt, dabei sein möchte. Das heißt, das Interesse daran ist ein sehr, sehr groß. Und das Feld ist noch von sehr wenig bis gar keinen Marken, die nichts mit Surfen zu tun haben, in Deutschland besetzt. Das heißt, der Punkt, wo wir halt ansetzen konnten. Also die Marken, die da drin sind, sind meistens Marken, die sowieso aus dem Surfsport kommen. Boardhersteller, Apparelhersteller, irgendwelche Zubehörsachen etc. etc. Aber noch keine Marke, die man so gar nicht mit Surfen verbindet. Und da haben wir halt den Punkt gesehen, dass wir gesagt haben, okay, da ist was, wo wir ansetzen können, weil wir vielleicht auch gewisse Sachen anders denken. Nicht, weil man aus dem Surfsport kommt und denkt sich, okay, das war schon immer so und das funktioniert, sondern weil wir von der anderen Seite kommen und sagen, ja, Moment, was würde denn, was, also diese Sportart ist cool und das, was diese Sportart umgibt, aber was daraus funktioniert für uns? Und geht dann in den Austausch und hört den Leuten wirklich mal zu. Und daraus ist dann gewachsen, dass wir im letzten Jahr angefangen haben, eine eigene Rapid-Surf-Serie zu machen, die O2 Surf Masters. Genau.
Sagst du einfach so dahin, die O2 Surf Masters, eine eigene Rapid-Surf-Serie. Ich glaube, jetzt haben wir verstanden, was den Unterschied, was die verschiedenen Boardarten unterscheidet. In Bildern gesprochen, bei uns hier im Büro hängt das ikonische Bild der Olympischen Spiele letztes Jahr aus Paris. Genau. Das ist dann Wellenreiten.
Genau.
Und wenn man sich an die Eisbachwelle da in München erinnert, das ist dann das Rapid Surf und ihr produziert das halt künstlich, oder nicht ihr, sondern die Locations, an denen ihr seid, produzieren das künstlich. Ja, genau. Deswegen auch Surftown da in München, das ist einfach ein ganzes Areal, in dem, ja, erzähl du am besten.
Genau, die O2 Surftown ist, das ist wieder Wellenreiten. Das ist der einzige Surfpark, Surfpool in Deutschland, wo du wirklich im Endeffekt genauso Wellen surfst wie im Meer. Weil da wird durch Unterdruckkammern im Hinteren des Wellengenerators werden, die kann man anspielen, muss man sich vorstellen, wie so ein Klavier. Ich drücke eine Taste nach der anderen und dadurch, dass da ein Unterdruck entsteht, kann ich halt verschiedene Wellen entstehen lassen, wo ich dann genauso surfen kann wie im Meer. Die Locations in Düsseldorf, Langenfeld, Berlin, das sind klassische Rapid-Surf-Locations, wo wirklich die Welle halt von vorne sich aufbaut.
So, als Nicht-Surfer gibt es da irgendwie einen Geheimfavoriten, der Sportler selber? Finden die das eine besser als das andere?
Ich glaube, es gibt, also es kommt da so ein bisschen drauf an, bis vor die O2 Surftown hat eröffnet im August 24. Bis dahin gab es in Deutschland, außer oben an der Nordostsee, nicht die Möglichkeit des Wellenreitens. Mhm. Das heißt also, wenn man surfen wollte, wenn du die Münchner fragst, die würden wahrscheinlich jetzt sagen, ey, Rapid Surfen, da kommen wir alle her, damit haben wir es gelernt. Wir haben gesehen, wir wollen surfen, sind im Eisbach gewesen, sind surfen gegangen, damit begonnen und dann darüber ans Wellenreiten bei laufenden Wellen gekommen. Wenn du mit Leuten sprichst, die irgendwo aus einem wärmeren Gebiet kommen oder Expert-Kinder sind, die groß geworden sind, wie zum Beispiel in Leon Glatzer in Costa Rica oder so, die sagen natürlich, sie kommen aus dem Wellenreiten. Es ist, im Endeffekt ist es nachher so wie bei jeder Sportart. Also wenn man es vergleicht mit dem Skifahren, wenn da jemand ist, der nur Slalom fahren kann, der kann nur kleine, kurze Schwünge fahren, sagt man dann, er kann gut surfen oder ist es, kann er gut Skifahren? Oder ist es eigentlich jemand, der sowohl kurze Schwünge als auch große Schwünge, als auch Tiefschnee, als auch Buckelpiste, also kann der gut Skifahren? Und so ist es beim Surfen, glaube ich, auch. Also man kann sowohl nur das eine als auch das andere machen, aber das Surfen an sich und das Verständnis für Surfen wird, glaube ich, immer besser, je unterschiedlichere Wellen man halt surft. Sei es sowohl in der Auto-Surftown, wo ich weiß, die Wellen sind immer gleich, die kommen. Sei es im Rapid-Surfen, wo ich weiß, okay, die Welle kommt von vorne. Sei es dann wieder noch im Meer, wo ganz viele unterschiedliche Variablen da drin sind. Also da weiß ich, die Welle kommt von hinten, aber ich weiß nicht, wie oft die kommt. Ich weiß nicht, wann sie kommt. Ich muss die Welle lesen können. Ich muss gucken, kommt sie links, kommt sie rechts. Also da sind halt nochmal viel mehr Variablen drin. Ne?
Im Zweifel falle ich in Salzwasser und habe noch andere Lebewesen um mich herum. Aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema, genau.
Sehr schön. Dann haben wir so den Unterschied, wie gesagt, einmal kurz festgehalten. Jetzt haben wir die ganze Zeit davon gesprochen, ihr habt die O2 Surf Masters ins Leben gerufen. Was sind die? Also was Masters hört sich ja nach einer Serie an und dementsprechend dürften wir an mehreren Standorten sein. Ich weiß, dass ihr nächste Woche, wenn wir dies aufnehmen, eine Woche später erscheint dann der Podcast. Das heißt eigentlich für alle, die das direkt mit Veröffentlichung hören, morgen ist es soweit. Genau. Aber erklär noch mal ganz kurz, was ist diese Serie, diese Masters-Serie?
Im Endeffekt sind wir letztes Jahr gestartet mit, wir wollen die Rapid Surf Locations, die wir da haben, als Partner Locations aktivieren. Wie kann man die aktivieren? Wie kriegt man es hin, sowohl eine Core Community zu aktivieren, als auch eine breite Masse dahin zu bekommen? Und haben dann überlegt, okay, ein Contest wäre cool. Das heißt, wir haben uns überlegt, es gibt einen Contest, wo Herren gegen Herren surfen, Frauen gegen Frauen surfen und am Ende des Tages gibt es halt erste, zweite, drittplatzierte. Das haben wir letztes Jahr gemacht und das kam in der Szene super gut an, weil dadurch passierte halt mal alle 4 Wochen was an verschiedenen Locations. Dadurch dann auch mit der Partnerschaft mit der Surftown war die Surfszene sehr, sehr häufig im Jahr, dass sie zueinander gekommen ist und hat sich austauschen können und man hat sich getroffen. Ansonsten gibt es in Deutschland eine deutsche Meisterschaft. Dafür gibt es vielleicht noch eine Quali vor. Dann sprechen wir über 2 Rapid Surf Events. Bis vor 4 Jahren gab es noch die Rapid Surf League. Das waren auch 3 Tourstops in Deutschland. Aber das war nie so komplett eine Serie. War letztes Jahr bei uns auch noch keine Serie, muss man ehrlich dazu sagen, sondern es war eigentlich eine Einzelaktivierung der jeweiligen Partner-Locations. Dadurch, dass es aber so gut angekommen ist, haben wir gesagt, wir wollen das dieses Jahr ausbauen und haben dieses Jahr nicht 3 Tourstops, sondern 5 Tourstops, die sich erstrecken von Osnabrück über Düsseldorf, Berlin, Langenfeld und Freiburg. Und zwar von Ende Februar bis Ende Juni. Hat auch was damit zu tun, dass es dieses Jahr eine Besonderheit für den Rapid Surf Sport gibt. Und zwar ist es dieses Jahr das erste Mal so, dass die deutschen Meisterschaften im Rapid Surfen im Juli im Zuge der Finals in Hannover stattfinden. Die Finals, denke ich, sind den meisten bekannt. Und dieses Jahr ist es so, dass die deutsche Meisterschaft in Rapid Surfen dementsprechend auch eine TV-Präsenz bekommt im Zuge dessen. Und dadurch hat man dieses Jahr halt die Möglichkeit, dem Sport mal einen ordentlichen Schub zu verpassen. Also wenn man jetzt darüber nachdenkt, wir sprechen jetzt davon, dass wir im Februar sind. Gerade sind noch relativ viele Surferinnen und Surfer in den wärmeren Regionen dieser Welt unterwegs, um da wirklich auch surfen zu gehen. Die meisten mögen den Winter nicht so sehr. Aber dann hat man wirklich mal die Möglichkeit, dieses Thema Rapid Surfen über 6, 7, 8 Monate aufzuladen und storymäßig zu begleiten. Und das war uns schon wichtig. Wir haben da auch viel mit dem Verband gesprochen, wie man da eventuell zusammenkommen kann. Wie das aber immer so ist, geht das dann oft ein bisschen zu schnell und man hat dann doch zu wenig Zeit, um das wirklich so sauber aufzustellen, dass es dann auch für beide Seiten Sinn macht, sodass wir dieses Jahr gesagt haben, okay, wir lassen eine Qualifikation zu einer deutschen Meisterschaft nochmal getrennt von den Auto Surf Masters laufen. Diese wird im Mai in München in der Jochen Schweizer Arena stattfinden, wo wir aber auch Partner sein werden, genauso wie bei den deutschen Meisterschaften, um wirklich das zu treiben, was wir eigentlich alle wollen, und zwar die Sportart über die Core-Community hinaus bekannter zu machen. Mehr Leute zu bekommen, die ein Interesse daran haben, weil sie auf einmal die Athletinnen und Athleten kennen. Also weil sie, nicht weil sie womöglich die Sportart verstehen, aber weil da Personen sind, die man auf einmal kennt, wo man sagt, okay, jetzt will ich wissen, wie es da weitergeht. Und das funktioniert halt idealerweise nur, wenn ich nicht nur 2 Einzelevents im Jahr habe, sondern wirklich mal eine Serie, wo ich genau diese Geschichte halt auch spielen kann.
Diese Serie an den 5 Standorten, die ihr da ausgewählt habt, wer ist denn da der Veranstalter? Habt ihr die ins Leben gerufen? Wir könnt ja sagen, wir klatschen unser Logo dran, das war's, mit den verschiedensten Aktivierungsmöglichkeiten. Oder seid ihr auch da mit dem Driver Seat dieses Event durchzuführen? Du sprichst ja so davon, dass es nicht, es hört sich nicht so an, als ob ihr einfach nur euer Logo dran packt.
Nein, also wir sind letztes Jahr Initiatoren gewesen und haben das mit unseren Veranstaltungslocations zusammen gemacht, also mit den 3. In diesem Jahr, wo noch 2 Tourstops dazugekommen sind, brauchten wir halt einen Dienstleister, der uns da unterstützt und der diese Umsetzung, die Exekution dieser Serie halt macht, weil es natürlich da auch Themen gibt mit Datenschutz etc., wenn man das selber aufbaut. Das heißt, da ist immer gut, wenn man einen externen Veranstalter dazu, der sich dann um diese Thema Anmeldung etc. dann auch kümmern kann. Aber wir sind in allen Entscheidungen mit drin und wir gucken auch und wir überlegen uns, was man da noch machen kann als Rahmenprogramm, wie man das Thema, also wir streamen alle diese Veranstaltungen mit Spontan zusammen bei Twitch und gucken halt, wie kriegen wir es hin, dass wir bei Twitch über den Spontan-Kanal auch eine Surf-Community mit aufbauen, aber die trotzdem den Stream auch mit den Leuten vor Ort irgendwie verknüpfen können. Wie kriegt man das hin in Pausenprogrammen, das sowohl für einen Zuschauer vor Ort cool ist, aber auch für den Stream-Zuschauer nicht langweilig wird. All diese Sachen sind Themen, worüber wir uns Gedanken machen und wie wir das dann dementsprechend aufbauen können.
Wie groß ist das Teilnehmerfeld und sind das von Standort zu Standort immer die gleichen? Wahrscheinlich, ne? Ist ja eine Serie.
Genau, also es ist unterschiedlich. Also wir haben immer 20 Herren- und 20 Damen-Startplätze, die Open Men und Open Women surfen. Das heißt, insgesamt über die 5 Tourstops haben wir knapp 200 Starter, Starterinnen. Die sind zum Teil sind das gleiche Athletinnen und Athleten, aber man hat natürlich auch immer den lokalen Fokus, ne? Also man hat die Leute, die das schon professioneller betreiben, die auch vermeintlich bei den deutschen Meisterschaften irgendwo unter den ersten 10 sind, die sieht man bei mehreren Tourstops. Man hat aber genauso Leute aus Freiburg, die sagen, hey, ich gehe hier in Freiburg surfen, warum soll, also dann melde ich mich halt da an und surfe dann mit. Auch dieses Jahr, was ein Unterschied zum letzten Jahr ist, letztes Jahr waren es Einzeltourstops und dieses Jahr werden wir es als Gesamttour laufen lassen. Also es gibt ganz normale Tourstop-Gewinner, aber wir werden auch nachher ein Overall-Ranking haben. Und für dieses Overall-Ranking werden wir im Bereich der Herren und der Damen auch ein Preisgeld ausschütten, was pro Geschlecht so bei knapp 3.000 Euro liegt. Das ist vermeintlich gering, aber da habe ich auch viel mit den Surferinnen und Surfern drüber gesprochen, die sagen, ja, aber wir finanzieren uns mit dem Preisgeld. Ich sage, ja, das kann ich auch durchaus verstehen. Nur ihr müsst halt mich verstehen, jeden Euro, den ich ins Preisgeld stecke, muss ich das Event theoretisch einen Euro schlechter werden lassen. Und ihr als Surfer und Surferinnen braucht eigentlich das gute Event, um euch zu vermarkten, um idealerweise mehr Partner in den Sport zu bekommen, dass dann irgendwann auch Möglichkeiten bestehen, höhere Preisgelder auszuschütten. Das ist gerade super, super cool, weil man einen sehr, sehr, sehr offenen Austausch mit der Szene halt einfach führen kann.
Fangen wir mit den Masters an. Was sind denn weitere Einnahmequellen für die Masters? Nehmt ihr Eintrittsgelder, zahlen die Venues dafür? Gibt es von Spontent richtig fette Kohle für die Übertragungsrechte? Also was sind Einnahmequellen für dieses Event?
Ja, wie das immer so ist, wenn man über eine kleinere Sportart spricht, wo man Potenzial sieht und die man größer machen möchte, ist es erstmal so, dass Einnahmen schwierig sind. Also erstmal sind es vor allen Dingen viele Ausgaben, die wir da haben. Es ist aber auch nicht unser ausgeschriebenes Ziel, damit Einnahmen zu generieren, sondern wir sehen das als Plattform für unsere Marke, wo wir Marke machen können. Und die Einnahmequellen, die es da gibt, aktuell sind Startgelder. Also klar, wir nehmen von jedem Surfer, Surferin nehmen wir ein Startgeld in Höhe von 89 Euro. Das muss man so ein bisschen relativieren, weil eine Stunde Wellenzeit, also eine Stunde, wenn ich eine Surf-Session buche in den Locations, kostet mich die Stunde ungefähr irgendwas zwischen 49 und 59 Euro. Man hat in diesen 89 Euro eine Trainingssession mit drin, als auch den Contest. Und dann holen wir halt weitere Partner rein. Aber diese Partner holen wir rein, die zahlen erstmal aktuell nichts von. Also der Ausgabenpunkt liegt eigentlich in Gänze bei mir. Auch die Locations zahlen nicht dafür, sondern wir bezahlen ihnen eine Ausfallzeit für die Wellenzeit, die wir da jetzt quasi haben oder wie die sie halt haben. Weil anders funktioniert es gerade an dem Punkt nicht, weil wenn die Locations jetzt noch was dafür zahlen müssten, dann sagen die, ja, warum soll ich das machen? Dann kann ich doch besser ganz normal den Buchungskalender öffnen, buche in jede Session irgendwie 10 zahlende Personen ein. Das sind ungefähr 500 Euro pro Session. Davon mache ich 10 Stück. Dann habe ich 5.000 Euro verdient. Warum soll ich jetzt euch dafür Geld geben? Also ihr müsst mir eher die Wellenzeit ausgleichen, damit ich bereit bin, meinen Buchungskalender rauszunehmen und damit ihr diese Zeit habt. Hat den Vorteil, wenn dadurch, dass wir ihnen die Ausfallzeit zahlen, dass sie auch nochmal ganz anders into it sind. Das heißt, sie kümmern sich um regionale Verbreitung mit der regionalen Presse. Sie kümmern sich um Side-Events. Das heißt auch, weil wir schon gesagt haben, wir wollen nicht einfach mit einem Event-Konzept kommen und stülpen das über jede Veranstaltung, sondern das Einzige, womit wir kommen, was immer gleich ist, ist der Livestream und der sportliche Contest. Aber diese Side-Events drumherum, die müssen idealerweise sehr lokal sein. Also in Berlin funktioniert es super gut, wenn du einen Graffiti-Workshop und einen Surfskate-Workshop machst. In Osnabrück im Kaufhaus funktioniert es zum Beispiel super gut, wenn du irgendwie SpongeBob Schwammkopf und Patrick dahin kommen lässt als Attraktion und machst irgendwelche verkaufsfördernden Maßnahmen in dem Kaufhaus. In Freiburg funktioniert schon wieder was ganz anderes. Und genau diese lokalen Geschichten wollen wir halt haben, weil wir auch darüber hoffen, mehr Zuschauer dahin zu bekommen. Also es soll ein Happening sein, wo man samstags als Family so, okay, habe ich irgendwo über die regionale Presse, über Social Media, habe ich das gesehen? Ja, weißt du was, fahre ich mit meinen Kids mal hin. Und dann gibt's ja von mir aus auch noch eine Hüpfburg und Kinderschminken. Aber die Leute verweilen erstmal da und kommen erstmal überhaupt in Kontakt mit der Sportart und sagen, okay, finde ich cool. Weil sonst bleibt das immer ein sehr, sehr, in Anführungsstrichen, elitärer Kreis, der diesen Zugang dazu hat, weil man selber den Sport betreibt oder wie auch immer. Aber man kriegt das halt nicht in die Breite.
Ich nehme an, dass Eintritt frei ist für alle, die da Interesse haben, da vorbeizuschauen. Genau. Und dann gibt's ein paar Verkaufsstände wie Essen, Speisen, Getränke.
Genau, in Osnabrück ist ja jetzt so, dass es bei LOT im Kaufhaus stattfindet. Da werden verschiedene Aktivierungsmaßnahmen auch noch sein, die das Kaufhaus dann vor Ort macht, mit einem Smoothie-Bike, mit Rabattaktionen an dem Tag. Wir werden von dem örtlichen Tattoo-Studio in Osnabrück, wird ein Tätowierer da sein, der kleine Motive sofort da vor Ort sticht. Also es wird ein buntes Rahmenprogramm geben. Wir werden vor Ort einen Gewinnspieler haben. Es wird eine Moderation geben, es wird Musik geben. Also wirklich ein buntes Programm, wo man sich dann dementsprechend aufhalten kann. Nochmal, um das Thema zu kommen. Einnahmen als solches nicht, sondern wir holen halt Partner da rein, die das Event für sowohl die Zuschauer als auch die SportlerInnen halt aufwerten. Mhm. Damit diese 89 Euro nicht nur die Startgeld nicht nur rausgeht im Sinne von, ich habe eine Wellenzeit, sondern auch, ich habe ein Goodiebag, wo man halt so namhafte Partner drin hat wie Stanley, wie Dryrope, wie Y-Food, wie Red Bull, wie das Golden Ride Magazine. Also verschiedene Partner, wo man sagen kann, okay, wir machen uns Gedanken, wir wollen nicht nur jetzt hier einen schnellen Euro machen oder wir wollen hier das quetschen und wollen dann möglichst viel Geld mitverdienen, sondern es geht uns schon darum, klar uns als Marke zu präsentieren und zu positionieren, aber wir wollen dem Sport auch die Möglichkeit geben, dass der Sport sich präsentiert und dadurch vielleicht auch über uns hinaus noch vermarkten kann.
Du hast ja jetzt ein paar Partnernamen genannt, das sind, nur weil ich sie noch einordnen kann, das sind alles Partner, die in irgendeiner Form was unterstützen, dass das Event cool wird, dass sie da sind und dass die Goodiebags ein bisschen aufgefüllt werden. Es gibt aber, es fließt kein Geld. Es gibt keine anderen Brands, die, also man könnte ja sagen, ihr habt das jetzt so aufgezogen, dass jetzt ein Logistikunternehmen, dass ein großer Sportartikelhersteller und dass möglicherweise noch ein Reiseanbieter voll Bock hat, jeweils 500.000 Euro da zu investieren und euch da zu supporten.
Leider noch nicht. Also wir haben auch einen Reiseanbieter dabei, der stellt zum Beispiel, also das ist halt was uns halt in dem Moment was bringt. Der stellt halt für die jeweils ersten der Tourstops ein einwöchiges Surfcamp zur Verfügung, was er sponsert. Also es ist ja dann, wenn ich das in Summe rechne, ist das schon eine mittlere fünfstellige Summe. Aber das ist halt jetzt kein monetäres Geld, was da fließt. Das heißt, wir sprechen gerade nur über Sachsponsoring, über Barter-Deals, weil damit man das erreicht, was du gerade gesagt hast, dass andere Marken da auch das Potenzial sehen, dafür muss man auch ehrlicherweise sagen, ist die Reichweite noch nicht groß genug. Und das kann man so ehrlich sagen. Da muss man jetzt noch mal ein bisschen Aufbauarbeit leisten über die nächsten 1, 2, 3 Jahre. Und ich glaube, dann ist man an dem Punkt, wo man auch mit festen Reichweiten sagen kann, okay, diese Reichweite kriegen wir definitiv. Und das ist auch das, was du dadurch generierst. Und wir arbeiten mit den Partnern zusammen, mit Spontent auch, über gelernte Sachen. Das ist im Endeffekt so ein bisschen die Blaupause, hat der Beachvolleyball gegeben in den letzten 5 Jahren. Und jetzt gucken wir mal, ob das auch auf eine andere Sportart adaptierbar ist. Und da muss man jetzt gerade, das ist halt vor allen Dingen, dass man investiert, um dann ab Jahr 3, 4, 5 dann dementsprechend auch ein Reinvest durch mehrere weitere Partner dazu zu bekommen, die dann auch bereit sind, über eine Sachleistung dementsprechend auch noch eine monetäre Summe zu zahlen, weil dementsprechend die Reichweiten etc. da sind.
Ja, ich parke das mit der Reichweite kurz, aber eine ganz spontane Zwischenfrage. Gibt es diese Anlagen, gibt es die auch mobil? Also könntet ihr der Beachvolleyball-Serie hinterherreisen und neben den Beachvolleyball-Feldern eine mobile Surfstation aufbauen und A und B miteinander kombinieren?
Der Zeitraum ist zu kurz. Also es gibt mobile Anlagen. In Freiburg, das ist zum Beispiel eine mobile Anlage. Das Ding ist halt nur, dass so eine mobile Anlage nicht innerhalb von 3 Tagen aufgebaut ist, ne?
Ah, okay.
Also der Aufbau dauert, glaube ich, so ungefähr so 2 Wochen.
Volleyballfeld geht etwas schneller, meinst du?
Ein Volleyballfeld geht etwas schneller und ist, glaube ich, auch etwas kostengünstiger dann auch. Weil, also so eine Welle, um die einfach nur einmal auf- und abzubauen für 3 Tage oder auch für 2 Wochen, die es ja dann wären, bei einer German Beach Tour, das rechnet sich halt vorne und hinten nicht. Das funktioniert nicht einfach, weil einfach der Invest, ich glaube, also zum ersten Mal muss man so eine Welle irgendwo haben, kaufen, mieten. Und dann schon alleine die Personalkosten, wenn man das rechnet, da sind irgendwie Leute, die das 2 Wochen aufbauen, die müssen das auch noch betreiben und die müssen das auch wieder abbauen. Da so viele Leute können in der Zeit, wo es aufgebaut ist, nicht surfen, damit sich das wieder rechnet.
Manchmal sieht man das auf irgendwelchen Touristik- oder Caravan-Messen. Da gibt es an den ein oder anderen Ständen dann schon nochmal ein bisschen.
Auf der Boot war es auch schon mal.
Der Boot, genau.
Genau.
Die Frage ist, ob das eine richtige Athleten-Surfwelle ist oder ob das eben nur eine Spaß-Surfwelle ist von 1 Meter, 2 Meter Umfang oder wie nennt man das eigentlich?
Breite. Also die stehenden Wellen so im Rheinriff und so, die haben so ungefähr knapp über 9 Meter von der Breite her. Ja.
Gut, das war nur so ein Sidestep, so ein Nebengedanke. Kommen wir nochmal zur Reichweite. Das hattest du angesprochen. Ihr übertragt mit Spontent in Kooperation auf Twitch. Und wahrscheinlich, und das, davon gehe ich aus, dass diese Community sehr aktiv ist, auch in schönen bunten Bildern und Videos auf den üblichen Social-Media-Kanälen. Ich vermute, dass das auch ein Asset ist, wo was ihr mit in die Waagschale werft oder was auch für euch interessant sein könnte als Marke. Gibt es dazu Zahlen? Gibt es dazu nix gerade fleißig? Gibt es dazu Zahlen? Gibt es dazu irgendwelche KPIs, wo ihr gestartet seid und die ihr jetzt auch, man muss ja unternehmensintern auch ein bisschen Rechenschaft ablegen. Gibt es da irgendwelche Zahlen, die du so schon mal nennen kannst, dass alle merken, oh ja, stimmt, da ist Potenzial dahinter?
Also wir haben, wie du schon sagst, also wir haben einmal das Streaming. Und klar, wenn man das jetzt im Verhältnis zu Beachvolleyball sieht, dann ist das halt noch sehr, sehr klein. Aber
es ist Curling übrigens auch, außer bei an Olympia.
Außer bei Olympischen Spielen. Da guckt es auf einmal jeder und jeder meint auch, ey, wenn ich mir das so angucke, in 4 Jahren kann ich auch zu Olympischen Spielen fahren, mache ich Curling. Und ich denke mir so, nee, also es ist halt kein Eisstockschießen, es ist halt Curling. Nein, aber Spaß beiseite. Also wir machen genau das. Wir versuchen halt, die Assets, die wir haben oder auch den Content, den wir haben, zum Beispiel über den Stream, dementsprechend zweit und dritt zu verwerten. Also wir haben letztes Jahr aus den Streams hatten wir, glaube ich, so knapp 40 Assets, die wir gespielt haben über Spontent. Von denen sind, jetzt müsste ich lügen, 5 oder 8 viral gegangen, wo dann dementsprechende Reichweiten zustande kommen. Wir haben aber auch zum Beispiel mit einem weiteren Partner aus München, mit einer Agentur, dass wir die Finalläufe von Herren und Damen jeweils mit einem 15-Sekünder in den 4 Wochen nach dem Event auf über 11.000 Screens in Deutschland haben, auf Digital Out-of-Home-Screens in Straßenbahnen, U-Bahn-Stationen etc. etc. Sind so Action-Sports-Flächen, ist kein Marken-Content, sondern als redaktioneller Beitrag, aber natürlich steht da O2Surfmasters und natürlich sind die Veranstaltungen gebrandet, das heißt, die Marke schwingt immer mit. Das ist was. Und dieses Jahr werden wir die Reichweite nochmal erhöhen, indem wir sagen, wir gehen hin und schneiden nach jedem Event einen Newscut-Beitrag, den wir sowohl an öffentlich-rechtliche als auch an private TV-Anstalten ausspielen, weil wir natürlich darum wissen, dass Sport A im Juli die Rapid Surf League überträgt und idealerweise vielleicht auch schon mal vorher darauf hinweisen möchte und Bildmaterial braucht. Wir haben jetzt gestern die Anfrage gehabt von München TV zum Beispiel, die einen Beitrag gedreht haben in München, natürlich aufgrund der aktuellen Themen, des aktuellen Themas mit dem Eisbach, aber die haben in der Auto Surftown gedreht, haben über uns, haben wir Sportler angefragt, die dann da waren, den Ben Neumann, den Blindensurfer und noch 2 weiteren, konnten ihnen natürlich aufgrund der letzten Serie, der Serie aus dem letzten Jahr auch super, super viel Bildmaterial für ihren Beitrag zur Verfügung stellen, Bewegtbildmaterial. Und das sind die Sachen, wo wir dann auf die Reichweiten kommen. Ansonsten, ja, gibt's Social-Media-Reichweiten und die brauchen sich dann auch gar nicht verstecken. Muss immer so ein bisschen gucken, man legt natürlich ein bisschen Pay-Budget dahinter, was die Reichweite nochmal erhöht etc. Aber ansonsten können wir da schon mit anderen Themenfeldern, die wir im Unternehmen spielen, definitiv mithalten.
Jetzt könnte es ja auch vielleicht hört hier jemand zu, einen Markenverantwortlichen einer anderen Brand geben, der sagt, Mensch, cooler Move von O2, irgendwie möchte ich mich dranhängen. Gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, also habt ihr eine Art Sponsoring-Konzept oder Unterstützer-Konzept für andere Partner und lasst ihr die überhaupt zu oder sagt ihr dann, verwässert das auch unsere eigene Marke?
Nein, also wir lassen, ich glaube, ja, gerade ist es vor allen Dingen erstmal wichtig, jeder Partner, der Interesse hat, im Rapid Surfen in Deutschland was zu machen, außer unseren Wettbewerbern, es sehr gerne gesehen, weil es einfach der Sportart was bringt. Es bringt den Sportlerinnen und Sportlern was und es bringt der Verbreitung dieses ganzen Themas was. Und wenn sich ein weiterer Partner draufsetzt, der das Thema auch weiterspielt und man das vielleicht nicht so verbissen deutsch sieht und sagt, okay, da kommt jetzt jemand, der nimmt mir eine Werbefläche weg, sondern ey, komm, weißt du, wir produzieren halt was zusammen. Es gibt einen Recap, wo beide Partner zu gleichen Maßen dran irgendwie drin vorkommen, sodass wir es über die Kanäle ausspielen und dann nicht nur ein Kanal die Reichweite bringt, sondern 2 Kanäle mit dem gleichen Asset, mit der unterschiedlichen Kommunikation, aber wirklich auf Augenhöhe, dann ist das sowohl, glaube ich, den Reichweiten der jeweiligen Unternehmen, der Brands zuträglich, als auch für den Sport sehr gut. Das heißt also, wenn Unternehmen da sind, die Interesse haben, da noch irgendwie einzusteigen, also wie gesagt, es gibt jetzt 5 Tourstops, wir sind da zu allen Schandtaten bereit und für alle Gespräche offen.
Wann ist es denn für euch, oder gibt es überhaupt eine Laufzeit? Also habt ihr eine feste Laufzeit für diese Serie, für euer Engagement da festgelegt?
Also wir haben eine Laufzeit mit den Locations natürlich, wobei das ja erstmal location-unabhängig ist, also Partnerschafts-location-unabhängig. Man kann ja auch sagen, man macht nur eine Event-Partnerschaft für so ein Event, sodass das erstmal davon nicht abhängig ist.
Also wann ist, wollte ich fragen, wann ist denn für euch das ganze Thema lohnend gewesen? Also welche Messkriterien legt ihr denn eigentlich an bei diesem Engagement oder habt ihr zu Beginn des Engagements angelegt, hat gefragt, welche Ziele verfolgst du, verfolgt ihr damit?
Also wir checken das sehr engmaschig, aber nicht nur jetzt den Surfen-Bereich, sondern auch unseren Music-Bereich in einem vierwöchentlichen Brand-Tracking, um zu schauen, wie nehmen die Leute da draußen uns als Marke wahr, und zwar in einmal Leute, die Kundin, einmal Kunden und einmal Nicht-Kunden und dann auch einmal Leute, die irgendwie explizit sagen, sie haben Interesse für Music oder Interesse für Surfen, um da so ein bisschen zu schauen, wie sich das auch entwickelt. Und wir fahren alle 3 Monate ein sogenanntes Maßnahmen-Tracking, wo wir explizit Sponsoring-Maßnahmen, Aktivierungsmaßnahmen abfragen. Also letztes Jahr haben wir angefangen im März mit dem ersten Tourstopp, März. Und da haben wir dann auch gesagt, alles klar, in der Befragung, die zweite Befragung im Jahr, nach einem halben Jahr, haben wir dann die O2 Surf Masters mit aufgenommen und schauen dann natürlich, okay, schaffen wir damit eine Durchdringung? Schaffen wir, wer interessiert? Also sind das nur Surfer und Surferinnen oder sind es auch Leute, die dazukommen von außerhalb? Und danach gehen wir halt und gucken, wie sich das entwickelt. Und erfolgreich ist es, muss man fairerweise sagen, immer Jahr für Jahr dann, wenn diese Zahlen immer weiter wachsen. Wenn wir es schaffen, das Thema so zu spielen, dass es eine Durchdringung hinkriegen. Also ich glaube, in diesem Jahr wird die Durchdringung dadurch, dass es einfach ein längerer Zeitraum ist, nicht nur 3 Stops, sondern 5 Stops und ein halbes Jahr auf Digital Out of Home Flächen, womöglich TV-Präsenz über eingespielte News-Cuts, die dann mitgenommen werden von den TV-Sendern, so, womit man dann auch eine breitere Masse erreicht, über Streams, über Social Media etc. etc. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass wir einfach sagen können, okay, wir bleiben nicht in dieser Core-Community, sondern wir vergrößern das, wir spreaden das, wir sehen einen Zuwachs von Leuten, die sonst mit dem Thema Surfen nichts zu tun haben. Wir schaffen es, dieses Thema Surf-Lifestyle noch besser zu transportieren, wo es, wie gesagt, nicht nur darum geht, dass jemand, dass sich das anguckt, der sagt, okay, ich bin jetzt into it surfen, sondern ich finde halt nur diesen Vibe ganz cool und ist schon cool und eigentlich surfen kann ich nicht, aber so ein Surfbrett zu Hause an der Wand, so dekorativ ist das schon. Also das ist so ein bisschen das, woran wir erstmal schauen, ob es ein positiv ist oder nicht. Und dann halt natürlich auch, wie wir damit First Choice und Relevant Set treiben. Ne? Also das sind klar natürlich auch business-treibende Cases.
Mal angenommen, da kommt jetzt eine alternative Marke, die euch das abkaufen möchte und fragt, Mensch, was habt ihr da investiert in das Ganze? Wie kann man das denn kalkulieren? Was kostet so eine Master-Serie? Was würdest du sagen? Naja, das Preisschild liegt so bei ungefähr.
Du grinst schon, ne? Ich weiß schon, warum du grinst, weil du weißt, dass du keine Antwort kriegst. Nein, also...
Also wenn wir jetzt andere...
also sagen wir mal so,
es ist... Kommunikationsmarken nehmen, wie zum Beispiel die bei Borussia Dortmund oder bei Bayern München gerade aufs Trikot gegangen sind oder schon seit längerer Zeit drauf sind, dann weiß man, mit 2-stellig Millionen müssen sie mindestens rechnen und es könnte auch im Laufe der Laufzeit auch 3-stellig Millionen werden. So, wo seid ihr denn da ungefähr einzuordnen?
Ja, also es wäre, glaube ich, frevelhaft und ganz schön vermessen, Surfen mit Fußball zu vergleichen. Und das ist zum einen von den Reichweiten, aber zum anderen natürlich auch von den Geldern, die da fließen. Also das muss man einfach so sagen. Und ich werde bestimmt jetzt keine Preise sagen oder Summen sagen, die wir da investieren, aber wenn man nur mal als Vergleich einen Spieler vom FC Bayern München und seine Social-Media-Reichweite nimmt und guckt sich dann die Social-Media-Reichweite von den Sportlerinnen und Sportlern an, die im Surfen unterwegs sind, dann sieht man sehr, sehr große Unterschiede. Und diese Unterschiede müssen sich natürlich auch irgendwo widerspiegeln. So ehrlich muss man sein. Und Surfen ist halt weder Fußball noch Tennis noch Golf noch Handball. Also, sondern das ist halt einfach gerade eine Sportart, die gerade erst wächst. Ich meine auch Surfen auf Wellen reiten. Ich meine, sind jetzt 2028 werden sie das dritte Mal bei Olympischen Spielen dabei sein, dann demnach gesetzt sein, dass Surfen olympisch ist. Wir waren das erste Mal, war Leon mit dabei, genau, jetzt beim letzten Mal in Frankreich in Tahiti waren Tim Elter und Camilla dabei. Das heißt, jetzt 2028 ist Surfen zum dritten Mal olympisch. Da sieht man halt schon so ein bisschen, alles klar, das kommt jetzt gerade noch. Und dann muss man ja sagen, in Deutschland sprechen wir vor allen Dingen ja auch über, und jetzt auch mit der O2-Surf-Serie, mit den O2-Surf-Masters, sprechen wir über Rapid-Surfen. Das heißt, es ist ja nochmal ein Tacken spitzer. Und da braucht es vor allen Dingen, und das ist das, was ich eben meinte, es braucht halt Role Models. Also es braucht halt Surferinnen und Surfer, die einen gewissen Grad an Bekanntheit haben, dass Kinder und Jugendliche sagen, boah, dem folge ich bei Instagram, den finde ich so cool, ich will das auch. Weil die Dichte an Wellen ist mittlerweile höher und wir die Zutritt, auch die Wellenbetreiber, die gucken gerade, ja, wie kriegen wir das hin, wie können wir Beginner und Fortgeschritten und wirklich Kursprogramme herstellen, dass es nicht, dass auch die Customer Journey bei denen höher wird. Ansonsten gehst du da hin und surfst und irgendwann sagst du, ja gut, jetzt komme ich nicht mehr weiter, irgendwie doof. Das heißt also, irgendwie auch da eine Customer Journey hinzukriegen, um die Leute ranzuführen. Aber das ist halt was, das geht halt nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, wie bei jeder Sportart ist das auch, jetzt einzusteigen ist auf jeden Fall günstiger als in 5 Jahren.
Sehr guter Pitch. Sehr schön. Du, das hat ihr euch ja auch irgendwann gesagt, jetzt einsteigen. Und ich habe, wenn wir das mal größer spinnen, muss man ja sagen, Kompliment, Glückwunsch, ihr ownt eine Sportart. Ihr habt da euch draufgesetzt, so wie, man kennt das ja bisher eigentlich eher so von einem Brausehersteller aus Österreich, der verschiedenste Sportarten wirklich ownt und Teams ownt. Und so habt ihr euch jetzt auf etwas draufgesetzt, dass ihr, kann man so sagen, dass ihr euch das auch als, dass das auch ein Gedanke war, zu sagen, das wollen wir so besetzen und für die kommenden Jahre so aufziehen, dass das unser ist?
Also, ich bin kein Freund von dem Wort. Ich finde, dieses Wort Cultural Marketing ist irgendwie die letzten 3 Jahre ganz schön missbraucht worden. Aber ich glaube, das passiert vor allen Dingen dann, wenn man als Marke nicht kommt und setzt sich irgendwo drauf und bringt Geld mit und sagt, so, jetzt machen wir das mal so, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Sondern wenn man als Marke kommt, bringt Geld mit und hört erstmal zu. Und hört der Core-Community zu und ist sich auch dessen bewusst, dass man nicht in Fußball investiert, sondern dass man in eine kleine Sportart investiert mit geringeren Reichweiten, natürlich auch mit einem geringeren Invest, dass es aber trotzdem wahrscheinlich sogar mehr Arbeit ist, als im Fußball zu investieren, aber dass das irgendwann dann Früchte trägt. Und diesen Brausehersteller, den du angesprochen hast aus Österreich, wir haben halt mit dem Thema Surfen nicht nur in den letzten gut 16, 18 Monaten geschafft, dass eine komplette Community einer Sportart hinter uns als Marke steht, weil sie merken, dass wir nicht einfach nur kommen und dann so Geld und wir machen das jetzt so, sondern ihnen auch zuhören. Wir haben letztes Jahr mussten wir uns damit auseinandersetzen, dass man uns vorgeworfen hat, wir hatten doppelt so viele Herrenstartplätze wie Damenstartplätze und dass das ja nicht cool wäre und so. Und da haben wir gesagt, okay, waren Erfahrungssachen, waren Entscheidungen, die wir getroffen haben in diesem Jahr. Wir haben Equal 2020. Es ist uns letztes Jahr vorgeworfen worden, dass es gibt kein Preisgeld, wo wir dieses Jahr immer noch sagen, ja, ist immer noch schwierig, aber wir lassen uns was werken. Wir zahlen wenigstens ein Preisgeld für die Gesamttour. Wir hören drauf, wenn wir über Pausenaktivierung sprechen, die Surferinnen und Surfer sagen, boah, ey, probier das doch mal so, mach das doch mal. Dann gehen wir darauf ein. Ein Browserhersteller aus Österreich kommt auf uns zu und sagt, ich will einen Pool-Clash in München in der O2 Surftown machen. Und wir sagen, okay, machen wir zusammen, können wir. Aber nur, wenn unser Markenlogo in deinem Eventlogo ist. Und die sagen, nee, ja, dann gibt's das nicht. Ja, wie? Ich sage genauso, wie ich sage. Ich will mit unserem Logo in das Eventlogo. Und du darfst einmal raten, letztes Jahr im September gab's den O2, oder gab's den Pool Clash zusammen mit O2. Und O2 war die erste und bis jetzt einzige Marke. Nein, ich kann es auch sagen, bei Red Bull.
Ja, ja.
Bei Red Bull im Event-Logo war. Und okay. Es war wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Natürlich war das Branding und aber dieses, was so oft ist, dieses, da könnte jetzt jemand kommen, der mir was wegnimmt. Wenn das zwei Marken sind, die stark sind und die nicht im gleichen Bereich sind, dann nimmt man sich untereinander nichts weg, sondern man bestärkt sich in den Sachen. Jeder kann das mitbringen, was er kann. Jeder kann Expertise mitbringen, die er hat. Sei es in der Medialisierung, sei es in der Eventisierung, etc., etc. Und eigentlich muss man auch sagen, nicht nur für die Marken wird es cooler, sondern auch für Besucher und Teilnehmer etc. wird so ein Event dann dementsprechend cooler.
Das sieht man, also da finde ich super, weil ihr da so stark geblieben seid. Und ich höre das jetzt ja zum ersten Mal, deswegen kann ich so sagen, finde ich super. Aber es gibt ja bei denen auch in Formel 1 Cockpit haben sie auch mehrere Marken unter ihrem Dach. Finde ich gut. Gucke ich mir mal an, die Bilder dazu. Wo soll denn die Reise hingehen? Also wenn du mal einen Blick nach vorne wirst, wir sind ja 5 Jahre weiter. Wir sind wieder olympisch, also Surfen als solches ist wieder olympisch. Und tolle Bilder, die ihr produziert habt, die Masters geht mittlerweile an 8 Standorte. Also was ist so in 5 Jahren, was ist denn so der Plan für die Zukunft? Wo darf das noch hingehen? Was ist die Idee, die ganz große Idee, der ganz große Wurf dahinter?
Boah, ich glaube also, das ist jetzt wieder so eine Aussage, die wahrscheinlich jetzt jeder treffen würde, aber
es hört ja keiner mit von deinen Verantwortlichen.
Es hört keiner mit, aber es ist faktisch auch so, also wenn man die Entwicklung von Sponsoring so in den letzten 20, 25 Jahren mitverfolgt hat und ich muss jetzt dazu sagen, ich verfolge sie jetzt seit so knapp über 10 Jahren, aber natürlich bei Warstein in der Zeit unter einem Vorgesetzten, der die Zeiten, die goldenen Zeiten des Sponsorings in den 90er Jahren noch mitgekriegt hat und auch verantwortet hat. Wenn man das so mitkriegt, was seit den 90er Jahren passiert ist, dann muss man eine Sache feststellen. Sponsoring hat sich gewandelt von wir machen Logo auf Bande hin zu wir aktivieren. Das heißt, da ist schon mal ein anderer Split. Man hat nicht einfach eine Summe, die man jemandem rechter Halter gibt und sagt, Hauptsache ich bin auf der Bande, weil man halt heutzutage mittlerweile unterscheidet zwischen Bekanntheitssteigerung und Sympathiesteigerung oder was ich damit halt möchte. Das ist, glaube ich, das Erste, was so lange Blicke in die Zukunft schon ein bisschen schwieriger macht. Weil diese Aktivierungen müssen ja immer am Zahn der Zeit sein. Das heißt, ich kann heute die Aktivierung sieht definitiv anders aus als in 5 Jahren. Und auch das Interesse der Leute an Themen wird in 5 Jahren anders sein als heute. Sodass wir jetzt erstmal gucken, dass wir dieses Jahr gut auf die Beine stellen, möglichst oft im TV zu sehen sind, möglichst viel Reichweite für die Sportart generieren. Und dann würde ich mir wünschen, dass man es schafft, über die nächsten 3 bis 5 Jahre, jetzt sprechen wir gerade zum Thema Rapid Surfen, olympisch ist nur das Wellenreiten, dass man es vielleicht schafft, es hinzubekommen, die Sportart reichweitenmäßig so aufzubauen, dass man weitere zahlende Partner dahin bekommt, um die Events größer, noch cooler zu machen, um zusammen mit einem Verband wirklich eine deutsche Serie auf die Beine zu stellen. Vielleicht ist es auch nicht nur eine deutsche Serie, sondern in der Sportart sogar eine Dachserie, weil Rapid Surfen ist im österreichischen und im Schweizer Raum auch noch irgendwie ein Ding, das Rapid Surfen. Und dass man sagt, okay, man guckt, dass man mit den Verbänden irgendwie was zusammen macht, dass man weitere Partner, zahlende Partner da reinkriegt, dass der Verband dadurch auch zahlende Partner kriegt, um diese Sportart weiter auszubauen. Ja, und dann idealerweise, jetzt ist 28 sind die Spiele in L.A., 32 wäre doch mal cool, wenn es das Thema Rapid Surfen olympisch würde. Und ich meine, das wäre halt so ein Ding, wir haben eben kurz über mobile Wellen gesprochen, das lohnt sich nicht für eine Woche oder zwei, aber wenn man das für 6 Wochen irgendwo hinstellt, im Zuge von Olympischen Spielen und stellt das irgendwo in ein Stadion oder in eine Halle, wo irgendwie 30.000, 40.000 Leute in der Halle sitzen, kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
Jetzt haben wir ein Bild. Jetzt haben wir ein Bild.
Ja,
ja, sehr schön. Das finde ich gut. Gibt es in Hamburg, wir sind ja aus Hamburg, gibt es in Hamburg eine Rapid Surf-Anlage, weißt du das?
Sind welche in Planung? Also ich weiß, dass eine in Planung ist im Hafen und ich weiß auch, dass eine ähnliche Location wie in München auch in der Nähe von Hamburg in Planung ist.
Okay. Und da habt ihr eure Fühler schon ausgeschrieben, das wird demnächst O2.
Wir sprechen auf jeden Fall.
Alles klar, sehr schön. Sehr schön. Mensch, das war was ganz anderes mal. Das hat mich sehr gefreut, dass wir uns einem Thema widmen konnten, das Lifestyle erstmal Bilder im Kopf verursacht und irgendwie eine sehr sympathische Grundsport oder sehr sympathische Grundstimmung verbreitet. Das hast du vorhin gut erklärt. Es polarisiert nicht so, sondern ist eher sehr, sehr positiv besetzt. Und wir werden da weiter gespannt sein. Wie gesagt, ihr startet jetzt ja morgen schon, wenn wir dieses veröffentlichen, morgen schon mit der Tour. Dann gibt's die 5 Standorte. Wir verlinken mal hier unten die weiteren Standorte, beziehungsweise die ganze Serie da einmal. Damit vielleicht trifft man sich an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht begegnen viele von unseren Hörern dir, euch bei dieser Serie. Und
sehr gerne.
Mal ein Auge drauf. Und wenn das Thema andere Marken und andere Partner akquirieren nochmal für dich relevant wird, also dann solltest du meine Nummer merken. Ich würde da ganz gerne nochmal tiefer eintauchen und mit euch nochmal die Überlegung anstellen, was können wir denn tun, damit da noch mehr Menschen, mehr Unternehmen, mehr Partner Bock drauf haben, so einen tollen Sport dann irgendwie zu unterstützen. Anderes Thema, anderer Podcast.
Aber sehr gerne. Und ich glaube, wir haben eben kurz, also ohne Summen zu nennen, aber es ist natürlich so, dass es, glaube ich, gerade vor allen Dingen für Unternehmen mit nicht den größten Budgets interessant ist, wo reinzukommen, wo man vielleicht sogar auch noch als kleinerer Partner mitgestalten kann. Also darum geht es ja immer. Wir sprechen immer darüber, wir als Sponsoren, wir wollen was mitgestalten, wir wollen mitprägen und so. Je größer die Sportart und je reichweitenstärker die Sportart ist, desto weniger prägend tue ich da was. Weil dann sind Werbeflächen sind vorgegeben, es sind Aktivierungsmaßnahmen sind vorgegeben, die in genau diesem Korridor sein müssen. Verbandstrukturen sind vorgegeben, Turnierstrukturen sind vorgegeben. Und das ist gerade halt im Surfen aktuell noch nicht so weit fortgeschritten. Das heißt, man hat immer noch die Möglichkeit, sofort mit dem Verband zu sprechen und sich gemeinsam Gedanken zu machen, was müssen wir tun, damit es für Marken klappt, was müssen wir tun, damit es für den Verband klappt, aber was müssen wir vor allen Dingen tun, damit die Sportart mittel- und langfristig davon wirklich zehren kann und einfach wächst. Und das macht schon Spaß, weil es einfach mal über dieses in Anführungsstrichen stumpfe ROI-Denken und so hinausgeht. Es geht wirklich darum, mitzugestalten und was mit aufzubauen.
Das hört man da raus und das kann ich nachvollziehen und das ist schon ein wunderbares Schlusswort mit einem kleinen Schlusspitch. Also vielen Dank dir, Markus, das war sehr, sehr erfrischend an einem Februarvormittag und ich hoffe, dass ihr einen ganz großartigen Start hinlegt, dass ihr die Bilder verbreiten könnt und dass ich davon ganz viel mitkriege.
Ja, dann hoffe ich, dass wir dem, was wir zum Beginn des Podcasts gesagt haben, an einem tristen Februartag ein bisschen Wärme mit einer Sommersportart ins Gesicht zu zaubern, dass wir das geschafft haben und bedanke mich, dass ich Gast sein durfte.
Ganz herzlichen Dank dir, beste Grüße nach Düsseldorf und ciao, ciao an alle Hörer hier aus Hamburg. Bis dann, ciao.
Ciao.